Die Rentenreform wurde in einem beschleunigten Verfahren vergangene Woche vom französischen Parlament beschlossen und vom Senat gebilligt. Da die Reformregierung in der Nationalversammlung keine Mehrheit besitzt, hat sie die Reform dann mit einem Sonderartikel ohne Abstimmung durch die Nationalversammlung gedrückt. Die Opposition reichte zwar zwei Misstrauensanträge ein, die jedoch ja zum Teil knapp scheiterten. Und Präsident Emmanuel Macron hat nun angekündigt, die umstrittene Rentenreform bis Ende des Jahres umzusetzen. Und das bedeutet dann die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 sowie auch die Streichung der Ansprüche auf Rentenboni für besondere Berufsgruppen, die Arbeitsrisiken ausgesetzt waren. Gegen diese Rentenreform wird in Frankreich seit Wochen protestiert und gestreikt. Es gab mehrere landesweite Streiks, die Frankreich zum Teil lahmgelegt haben. Und nach der Verabschiedung der Reform kam es nun auch zu auch teils gewaltsamen Spontanprotesten. Und für heute ist wieder ein landesweiter Streiktag geplant. Hunderttausende Menschen werden da erwartet, die da gegen die Reform protestieren, denn die meinen ja, trotz Verabschiedung fordern wir weiterhin, dass die Reform zurückgenommen werden soll. Was da heute geplant ist und was das Besondere an dieser Gesetzesreform ist, darüber spreche ich nun mit Bernhard Schmid. Er ist Frankreichs Korrespondent und berichtet uns vor Ort. Einen schönen guten Morgen, Herr Schmid.
Guten Morgen, hallo.
Herr Schmid, was wird heute denn in Frankreich an dem landesweiten Streiktag passieren? Was ist da zu erwarten? Wie ist so die Stimmung, nachdem diese umstrittene Rentenreform ja nun doch durchs Parlament gegangen ist und verabschiedet wurde?
Also da passiert schon einiges. Wir sind gegen 9.30 Uhr vormittags. Da ist schon einiges passiert heute früh. Etwa das Blockieren der Ausfahrt von Müllwegen, weil die Müllabfuhr in vielen Städten, darunter Paris, beziehungsweise ungefähr die Hälfte der Pariser Stadtbezirke streikt. Es wurden Bahnhöfe blockiert, etwa in Marseille, Montpellier und Toulouse in Südfrankreich. Und es werden, ich denke, nicht nur Hunderttausende, sondern insgesamt Millionen Menschen erwartet zu Demonstrationen, die etwa in Paris um voraussichtlich 14 Uhr beginnen werden. Also für 14 Uhr ist jedenfalls der Aufruf. Es ist bereits der 9. gewerkschaftliche Aktionstag in Folge mit Straßendemonstrationen, aber auch verbunden mit Streiks. Am heutigen Tag ist mit stärkeren Beeinträchtigungen des Nah- und Fernverkehrs, also etwa in den Pariser und Marseiller Verkehrsbetrieben und bei der Eisenbahn zu rechnen. Also stärker, als es bei den beiden vorangegangenen Aktionstagen der Fall war. In Paris fällt etwa über die Hälfte des Metroverkehrs aus, was am letzten gewerkschaftlichen Aktionstag so nicht der Fall gewesen war.
Und wenn wir jetzt auf die zurückliegenden Tage schauen, da gab es ja auch schon spontane Proteste, und zwar gegen die Verabschiedung der Rentenreform, die nun durch das Parlament gegangen ist und dann aber eben ja durch den Kniff der Regierung eben nicht auch durch die Nationalversammlung verabschiedet werden musste, sondern da lediglich die Opposition Misstrauensanträge stellen konnten, die nun nicht geklappt haben. Und so ist die Reform also erstmal beschlossen, aber trotzdem gibt es ja auch für die Opposition da gerade noch Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Von linker wie von rechter Seite wird das versucht. Wie ist denn da erstmal auch der politische Stand um diese Rentenreform?
Also zunächst, im Parlament gab es unterschiedliche Oppositionshaltungen, die unterschiedlich motiviert waren. Es gibt tatsächlich eine Links- und eine Rechtsopposition. Das Verfassungsgericht wurde bereits durch die rechtsextreme Opposition angerufen, also durch den Rassemblement National, die Nationale Sammlung, aber auch durch die Regierungsfraktion, die selbst eine verfassungsgerichtliche Prüfung forderte, ihrerseits allerdings eher um die Reform oder sogenannte Reform, die regressive Reform, durchwinken zu lassen, also um sich bestätigen zu lassen, um sozusagen im Vorgriff auf Verfassungsklagen der Opposition sich bestätigen zu lassen, dass diese eben angeblich keine verfassungsrechtlichen Bedenken aufweise. Also das wird insofern noch ein Nachspiel haben vor den Verfassungsrichtern und Richterinnen. Es wird ein weiteres Nachspiel geben, dergestalt, dass die Verfassung seit 2008 erlaubt, einen Gesetzestext einer Volksinitiative zum Gegenstand einer Volksinitiative, die auf eine Volksabstimmung abzielt, zu machen. Das heißt, es müssen sich eine Mindestzahl von Abgeordneten, mindestens 10% des Parlaments, zusammenfinden, über die verfügt das Oppositionslager bzw. die unterschiedlichen Oppositionslager bei weitem. Und dann müssen innerhalb von 9 Monaten 10% der eingetragenen Stimmberechtigten sich in Wähler- bzw. Abstimmungsregister eintragen. Das ist allerdings sehr anspruchsvoll. Das wären 4,5 Millionen Menschen, weil es 45 Millionen Wahlberechtigte gibt. Das ist einmal versucht worden, 2019 gegen die geplante Privatisierung der Pariser Flughäfen. Es wurden dann zwischen 1 und 2 Millionen Einträge in die Stimmregister tatsächlich verzeichnet. Das wurde dann abgebrochen, weil dann die Pandemie kam. Im Übrigen wurde auch die Privatisierung Stillschweigen der Flughäfen darauf stillschweigend eingestellt, weil die Pandemie anderen Dingen Vorrang gab. Also es ist schon sehr anspruchsvoll. Aber was die soziale Opposition versucht, ist tatsächlich über den Druck von Arbeitskämpfen und Straßenprotesten natürlich die Reform doch noch zum Stolpern zu bringen. Dazu sage ich gleich noch was. Vorausschickend sei erwähnt, es gibt historische Präzedenzfälle, vor allem einen, der derzeit viel auch zitiert wird, wo tatsächlich ein bereits verabschiedetes Gesetz, also in Anführungszeichen Reformgesetz, im Sinne einer regressiven Reform, zurückgenommen werden muss, der auch nach Annahme des Gesetzes, das derzeit viel zitierte Beispiel ist das des sogenannten Ersteinstellungsvertrages oder CPÖ, Contrat Première Embauche, der darauf hinaus lief, den unter 30-Jährigen den Kündigungsschutz für 2 Jahre wegzunehmen, im Namen der Erfordernis, den Arbeitgeber die Angst bei Einstellungen zu nehmen und dadurch vermeintlich Arbeitsplätze zu schaffen. Das Gesetz dazu wurde am 31. März 2006 in Kraft gesetzt durch Unterschrift des Staatspräsidenten. Dieser besondere Arbeitsvertrag, der also keinen Kündigungsschutz geboten hätte, jedenfalls nicht 2 Jahre hindurch. Davon wurde nur ein Exemplar unterzeichnet und auch das nur symbolisch. Und der damalige Staatspräsident Jacques Chirac zog diesen Passus des Gesetzes dann aber am 10. April zurück. Das heißt, als Staatspräsident erklärt er Kraft, qua Amtsvollmacht, es sei in Wirklichkeit ein Irrläufer, dass das im Gesetz verankert worden sei, weil es in Wirklichkeit auf dem Verordnungswege hätte verabschiedet werden müssen, zog die Bestimmung über diese formale Qualifikation zurück und stillschweigend wurde das dann beerdigt, weil auch Tage nach der Inkraftsetzung des Gesetzes, nach dem Inkrafttreten, also konkret am 4. April 2006, 4 Tage danach, nochmal 3 Millionen Menschen dagegen auf die Straße gehen. Also das ist das Ziel der sozialen Opposition. Konkret gibt es in dieser sozialen Opposition, beziehungsweise in der Straßenopposition und auch betrieblichen Opposition, zwei Sockel. Der eine ist die inhaltliche Infragestellung oder die inhaltliche Ablehnung dessen, was die sogenannte Rentenreform beinhaltet. Ich denke, darüber werden wir gleich sprechen. Der zweite Sockel ist tatsächlich die Ablehnung der Methode, die vor allem in der jüngeren Generation Raum greift. Also die Jugendbewegung oder Studierendenbewegung gegen die Reform war lange sehr quantitativ unterentwickelt. Das heißt, es waren überwiegend aktiv Berufstätige plus solidarische Rentner, Rentnerinnen, die nicht selber direkt von der Reform betroffen sind, weil bereits in Rente, die aber auch auf die Straße gingen. Aber die jüngere Generation war zahlenmäßig nur sehr wenig vertreten bis Ende Februar. Bis zum Ende der Schulferien von Ende Februar. Seit dem Beschluss, die Reform ohne Abstimmung der Abgeordneten durchzudrücken, also unter Rückgriff auf diesen Passus in der Verfassung, der das erlaubt, der in diesem Falle zum 100. Mal insgesamt, also zum 100. Mal seit Bestehen der 5. Republik 1958 Anwendung fand. Es war aber niemand zum Feiern aufgrund dieses Jubiläums zumute. Also dieser Beschluss, durch dieses autoritäre Verfahren am Parlament vorbei die Reform durchzudrücken, hat den Protesten in jüngeren Generationen angestachelt, weil hier der Protest sich gegen die Demokratieverweigerung und die autoritären oder semi-autoritären, halb-autoritären Mechanismen der 5. Republik sich richtet. Also die junge Generation ist durchaus auch gegen die Inhalte der Rentenreform, war aber zahlenmäßig nicht so stark auf der Straße vertreten in den ersten Wochen des Protests, weil für sie das Rententhema natürlich erstmal weit weg ist, weil die Rente in utopischer Ferne zu stehen scheint, nach dem Motto, wenn es überhaupt in 40 Jahren noch eine für uns gibt. Aber die jüngere Generation ist jetzt sehr massiv zusätzlich in den Protest getreten. Es gibt also auch Schulen, die blockiert wurden heute früh mit Mülleimern und anderen Gegenständen. Und es gibt eine Universität, die inzwischen besetzt ist, Tolbiac, das ist das sozialwissenschaftliche Zentrum von Paris 1, also das der Sorbonne angegliedert ist. Es gab Blockaden in Rennes, Toulouse und anderen Städten an Hochschulen. Also das ist ein Aspekt des Protests, der erst im Kommen ist, im Aufschwung sich befindet. Die spontanen Demonstrationen der letzten Tage waren auch sehr jung geprägt vom Alter der Teilnehmer und Teilnehmerinnen her. Der zweite Aspekt ist natürlich der sozialpolitische Inhalt der Rentenreform.
Und vielleicht genau auf diesen Aspekt auch nochmal zu schauen. Mhm. Über den Inhalt, da wird ja immer so, ich sag mal, auch verkürzt berichtet, dass es da um die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 geht, wobei ja häufig dann auch die Rente eigentlich erst später wirklich angegangen wird, weil man ja auch entsprechend Jahre sammeln muss. Und ein Rentensystem ist sehr komplex, auf Grundlage komplexer Rechnungen und damit auch irgendwie auch schwer verständlich, was dann nun eigentlich genau für einen Einzelnen dann auch mal gilt. Das heißt also, was würden Sie da auch, was sehen Sie da für eine Entwicklung in Frankreich auch so im Rahmen von Sozialpolitik? Das wird jetzt begründet ja seitens der Regierung damit, dass man sich das nicht mehr leisten könne, das aktuelle Rentensystem, und es deswegen reformiert werden muss. Wie ist da Ihre Bewertung?
Klar, das wird ja immer so erwähnt, wenn es darum geht, sozialpolitische rechtliche Ansprüche herunterzufahren. Das kommt uns zu teuer zu stehen. Außerdem steigt die Lebenserwartung, wobei die tatsächlich also in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist, aber vor allem in den 80er Jahren, seit den späten 70er Jahren und im Laufe der 80er Jahre, stieg sie sprunghaft an um über 5 Jahre. Heute stagniert die Lebenserwartung und die Lebenserwartung bei guter Gesundheit ist rückläufig. Die Lebenserwartung bei guter Gesundheit, also ohne schwerere gesundheitliche Probleme, liegt im Moment bei 64. Das heißt, ab 64 im Durchschnitt fangen gesundheitliche Probleme an. Deswegen sagen die Menschen, wir möchten möglichst noch zumindest einen Teil der Rente genießen, wenn wir noch körperlich fit sind. Das heißt, wenn wir noch reisen können und uns vereinsmäßig betätigen können, kulturell betätigen können, ohne körperliche Beschwerden. Das ist einer der Gründe. Also das Wesentliche haben Sie schon angesprochen, es gibt tatsächlich eine Anhebung des Rentenmindestalters, das aber nicht das reale Rentenalter ist, weil viele, wie Sie erwähnten, tatsächlich später in Rente gehen, weil erstmal noch Beitragsjahre zusammenkommen müssen, weil sonst die Rente zu gering ausfällt. Das Rentenmindestalter beträgt derzeit 62, das heißt, davor darf man gesetzlich keinen Rentenanspruch geltend machen, außer in besonderen Berufsgruppen, die über eigene Regeln verfügen. Dazu gehören etwa Bahnbeschäftigte, aber auch Polizisten, Polizistinnen, Armeeangehörige, Beschäftigte bei der Müllabfuhr, die letzteren unterliegen natürlich besonderer körperlicher Erschwernis. Da gilt in der Regel, dass diese Berufsgruppen früher einen Rentenanspruch geltend machen dürfen, also dass es ihnen nicht verboten ist. Bei der Polizei etwa derzeit bei 54, das wird künftig auf 56 angehoben. Für die meisten Berufsgruppen, die Sonderregeln unterliegen, gilt, dass es jeweils um 2 Jahre angehoben wird, parallel zur allgemeinen Erhöhung des Renteneintrittsalters, geplant von 62 auf 64, aber also nicht direkt auf 64 gesetzt, für den Müllabfuhrbeschäftigten, deren Lebenserwartung im Durchschnitt 17 Jahre unter dem allgemeinen Durchschnitt der Lebenserwartung liegt. Bei den Müllabfuhrbeschäftigten gilt etwa, dass es von 57 auf 59 angehoben werden soll. Aber die, die den allgemeinen Regeln unterliegen, dürfen früher vor 60 bis im Jahr 2010 wurde beschlossen, es von 60 auf 62 anzuheben. Die 62 sind jetzt erreicht, das seit 2 Jahren, weil es eine schrittweise Anhebung war. Also derzeit vor 62 darf man, wenn man den allgemeinen Regeln unterliegt, keinen Rentenanspruch geltend machen. Sonst würde die Rentenkasse sagen, nein, Sie sind zu jung. Das reale Renteneintrittsalter liegt derzeit bei knapp 64. Das heißt, die Leute gehen 2 Jahre später als das Mindestalter in Rente. Aus einem doppelten Grund. Einerseits, weil viele die erforderlichen Beitragsjahre nicht zusammen haben. Das sind derzeit 42. Künftig, laut den Plänen der Macron-Regierung, ab 2027 sollen es 43 Beitragsjahre werden. Diejenigen, die über diese Mindestzahl an Beitragsjahren nicht verfügen müssen, müssen also mit Abschlägen rechnen. Diese Abschläge werden annulliert beim Erreichen des Alters von 67. Das heißt, eine nicht geringe Zahl von Beschäftigten geht auch heute mit 67 in Rente, weil die Rente sonst gering ausfällt. Umgekehrt, wer die Beitragsjahre beisammen hat, aber das Alter von 62 erreicht und weiterarbeitet, kann dadurch Boni, also Erhöhungen der Rente, erzielen, die natürlich interessant sind, wenn die Rente gering ausfällt, wenn man im Leben wenig verdient hat. Das wird hinausgeschoben auf 64. Das heißt, wer jetzt etwa mit 62 schon die Beitragsjahre beisammen hat, aber weiterarbeiten möchte, bekommt dadurch keinerlei Bonus mehr, weil es künftig eben kein freiwilliges Weiterarbeiten über die 62 hinaus wäre, sondern schlicht die Erfüllung der Erfordernisse. Eine wachsende Zahl von Leuten wird mit 67 eine Rente geben müssen künftig.
Und dagegen protestieren nun seit Wochen die Menschen. Sie haben gesagt, es gab nun schon 9 landesweite Streiks, heute ein weiterer und nun sind in den letzten Tagen vor allem auch...
Heute ist der neunte.
Ja, und in den letzten Tagen sind auch noch vor allem junge Menschen so dazugestoßen zu den Protesten, die sich vor allem so gegen die undemokratische Art und Weise, wie diese Reform jetzt durchgesetzt wurde, durch die Regierung so richten. Was sind denn da vielleicht auch jetzt so die Aussichten, wenn es so um Streiks und das auch Fortlaufen dessen geht? Also wenn einmal etwas beschlossen ist, ist es ja doch oft auch schwer, so die Mobilität weiter am Laufen zu halten, weil dann Menschen vielleicht anfangen zu resignieren.
Das ist tatsächlich ein Problem, ein Aspekt. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass Streiken Geld kostet. In Frankreich wesentlich mehr als in Deutschland, weil es keinen geregelten Anspruch auf Streikgelder gibt. Also es gibt inzwischen Dutzende von Streik-Solifonds und Unterstützungskassen, die eingerichtet wurden. Im Übrigen gibt es einige, aber nicht alle Gewerkschaften, die über eigene Rentenkassen verfügen. Das gilt vor allem für die rechtssozialdemokratisch geführte CFDT, die zumindest an Stimmen bei Personalvertretungsvereinen in Unternehmen derzeit stärkste Gewerkschaftsvereinigung, der stärkste Gewerkschaftsdachverband von 5 anerkannten Dachverbänden. Die CFDT hat 1999 auf ihrem Kongress in Lille im November, glaube ich, 99 beschlossen, einen Streikgeldfonds einzurichten. Den liegen derzeit knapp 150 Millionen Euro. Das heißt, die CFDT hätte Geld dafür. Andere Gewerkschaftsverbände haben die nicht, weil sie nicht über entsprechende Rücklagen verfügen. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die CFDT auf demselben Kongress beschlossen hat, den Rückgriff aufs Streikrecht stark einzurichten und Streiks außer in ganz besonderen Konfliktfällen als archaisch, als überkommene Form zu betrachten. Die CFDT nimmt allerdings derzeit an der Streikbewegung teil, weil es auch ihr zu viel ist, beziehungsweise weil ihre Führung durch die Basis oder den Mittelbau dazu gezwungen wurde. Also die Führung der CFDT, deren Leitung, wie erwähnt, deren Spitze recht sozialdemokratisch und sehr in Anführungszeichen sozialpartnerschaftlich ausgerichtet ist, wäre offen gewesen für künftige weitere Rentenreformen. Ich sage künftige, weil es gab ja schon mehrere, die jeweils die Bedingungen für Lohnabhängige verschlechterten. Die Aussicht auf Rente 1993, eine scheiterte 1995 an Massenstreik, dann gab es aber weitere Rentenreformen 2003, dann wieder 2010, eine kleinere 2013-14 unter der sozialdemokratischen Präsidentschaft François Hollande. Alle gingen in dieselbe Richtung, entweder auf die Anhebung der Zahl der Beitragsjahre oder auf die des Mindestalters. Die CFDT-Spitze wäre dafür offen gewesen, aber ihre Basis hat der Führung eine Niederlage bereitet auf dem Kongress, auf dem Gewerkschaftstag im Juni 2022, sodass die Führung auf einen etwas stärker protesterischen Kurs zu dem Thema gezwungen wurde. Und die CFDT nimmt derzeit tatsächlich auch einen Streikstand. Sie wäre die einzige zentrale Gewerkschaftsorganisation, der einzige Dachverband, der die Mittel hätte, Streikgelder zu bezahlen, was sie aber nur sparsam tut. Aber in der Regel verlieren streikende Lohnabhängige Geld. Das ist ein weiteres Problem. Es gibt jetzt 3 Ebenen, was den Protest betrifft. Es gibt die Demonstrationen, die zum Teil wirkliche Massendemonstrationen sind, an denen etwa in Paris mehrere hunderttausend Menschen teilnehmen, was auch für heute wieder erwartet wird. Es gibt Streiks, die Beteiligung an Streiks, und es gibt jetzt zunehmend seit der Verkündung des Rückgriffs auf den Verfassungsartikel, der eine Artikel 49 Absatz 3, der die Verabschiedung ohne Zustimmung der Abgeordneten erlaubt hat. Der Rückgriff auf den Artikel wurde durch die Regierung am 16. März, also vor einer Woche verkündet. Seitdem wachsen die Zahlen an unangemeldeten Demonstrationen, kleineren, aber hochmobilen, an Spontanprotesten und an Blockadeaktionen, das heißt an direkten Aktionen. Das ist die Blockade von Brücken, etwa die große Brücke über die Loire im Atlantikhafen Saint-Nazaire, über der ganze Warenverkehr läuft, also die Brücke wurde gestern auch beschädigt. Bahnhofsblockaden, wie erwähnt, heute bereits in Marseille, Montpellier, Toulouse, vor 2 Tagen in Bordeaux und im südostfranzösischen Toulon. Die Blockade des Binnenhafens von Gennevilliers, über den der Warenverkehr, der über Wasser abgewickelt wird, für den Großraum Paris läuft. Das heißt, diese Aktionen nehmen zu. Ich würde sagen, es ist inzwischen quasi Konsens, dass allein durch Straßendemonstrationen, seien sie massenhaft besucht, die Regierung sich nicht zurückdrängen lässt in ihrem Vorhaben, dass man damit quasi zu nett ist, dass man eine Regierung appelliert, wenn man massenhaft auf die Straße geht. Aber wenn da nichts weiter passiert, das hat sich ja herausgestellt, dann wird es kein Zurückrudern geben. Es gibt die Streiks, die einige Sektoren, etwa den Bahnverkehr, tatsächlich beeinträchtigen. Das wird aber auch nicht ausreichen, zumindest auf dem bisherigen Stand. Nehmen wir an, das würde quantitativ nochmal stark zulegen. Könnte es sein, wenn der Verkehr total blockiert wird, aber bisher ist er, also er war ja auch an den vergangenen Streiktagen teilweise blockiert. Das ist kein Generalstreik, also es sind alle Berufsgruppen aufgerufen, aber es sind nicht alle gleichermaßen im Streik. Heute sind 40, 50, 60% der Lehrkräfte an Schulen im Streik. Auch das wird die Wirtschaft beeinträchtigen, weil viele Eltern dadurch nicht zur Arbeit gehen können, wenn die Kinder, vor allem Kinder in jüngerem Alter, zu Hause bleiben müssen. Aber die Streikbeteiligung insgesamt ist bisher nicht so, wie sie ausfallen müsste, nämlich generalstreiksmäßig, also dass tatsächlich alle Berufsgruppen oder weitgehend alle sich beteiligen, um allein auszureichen, um das Land lahmzulegen und dadurch die Regierung zu zurückrudern zu zwingen. Es kommt jetzt das dritte Element hinzu, seit einer Woche, was davor kaum entwickelt war, was aber seit einer Woche stark zunimmt, die direkten Aktionen, Blockaden, Störaktionen, also auch Feuer, städtisches Mobiliar, das Feuer fängt, auch diese Aktionen gibt, die nicht immer unproblematisch sind, aber die stattfinden. Es könnte sein, wenn der Protest sich so vervielfacht, dass es tatsächlich größere wirtschaftliche Beeinträchtigungen gibt, dass ein Teil der Wirtschaft der Regierung signalisiert, dass man doch lieber zurückrudere. Man muss dazu sagen, nicht alle Vertreter des Privatkapitals stehen hinter den Regierungsplänen, weil das gehört sozusagen zur Dialektik der Situation dazu. Viele Privatkapitaleigentümer, viele Privatkapitalisten sind durchaus froh, wenn die Leute nicht über ein gewisses Alter, das eher in den Unternehmen bei 55 angelegt wird, weiterarbeiten, sondern wenn man die in der Praxis in die Arbeitslosigkeit oder in die Frührente schicken kann, weil viele Unternehmen der Meinung sind, die Leute seien nicht mehr hinreichend produktiv. Das heißt, die Kapitaleigentümer haben durchaus eine ambivalente Position. Und viele Kleinunternehmer, die persönlich in Kontakt mit der Belegschaft stehen, sagen durchaus, ja, diese Reform hätte es nicht geben müssen. Diese hätte es nicht gebraucht. Grundsätzlich sind aber die Kapitaleigentümer schon auch für eine Reform, weil es ihre Beiträge senken soll, also weil es die Kosten senken soll, weil natürlich soziale Absicherungsmechanismen Geld kosten. Aber der Druck der Wirtschaft auf die Regierung könnte wachsen, um zu sagen, wir verlieren hier zu viel Geld, hier ist zu viel Chaos, rudert bitte zurück.
Das nochmal als abschließende Einschätzung, was es braucht, damit der Druck auf die Regierung groß genug wird, um die Rentenreform rückgängig zu machen. Hier gehört von Bernhard Schmid aus Frankreich, unser Frankreich-Korrespondent. Und wir haben hier geblickt auf die Proteste gegen die Rentenreform, die heute in den 9. landesweiten Streiktag geben, der auch schon begonnen hat. Und es bleibt also abzuwarten, wie viel Feuer diese Proteste auch noch weiter fangen werden und wie groß sie auch noch werden, vor allem die Streiks.